Deutschlandfunk Marktplatz.
Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Kaum gekauft und schon kaputt und eine Reparatur ist oft nicht drin. Viele Menschen haben den Eindruck, dass Elektrogeräte, aber auch Möbel, Computer, Lampen und so weiter eine immer kürzere Nutzungsdauer haben und manche vermuten sogar Absicht dahinter. Die Produkte sollen nach Möglichkeit nicht lange halten, sondern bald ersetzt werden. Beim Hersteller und beim Händler klingelt die Kasse erneut. Der Trend zum Wegwerfen belastet Umwelt und Geldbeutel gleichermaßen und in dieser Ausgabe des Marktplatzes wollen wir darüber reden, ob und wie es auch anders geht und ob der Eindruck, den ich gerade geschildert habe, überhaupt stimmt. Langlebig und reparierbar, neue Anforderungen an Elektrogeräte sind heute das Thema. Sie können sich an dieser Sendung beteiligen und das geht so.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Und wenn Sie uns eine Mail schreiben und zurückgerufen werden möchten, schreiben Sie bitte Ihre Telefonnummer darauf, damit wir die Verbindung auch aufnehmen können. Drei Fachleute für Elektrogeräte und Reparatur beantworten Ihre und meine Fragen. Ina Hemmelmann von der Anstiftung in München, das ist ein Netzwerk für Vernetzungsinitiativen, also auch von ehrenamtlich tätigen Reparaturgelegenheiten. Guten Tag, Frau Hemmelmann.
Guten Morgen.
Frau Hemmelmann, Sie hatten schon mal eine Reparatur, die Sie gar nicht mehr für möglich gehalten haben und die dann doch geklappt hat, oder hatten Sie sowas noch nicht?
Das ist vielleicht ein bisschen groß gesagt, aber tatsächlich war letztens meine Nähmaschine kaputt. Und da war ich erst ein bisschen hilflos davor gesessen und habe dann aber selber eine Reparatur versucht und mit Hilfe eines versierten Nähmaschinenreparateurs aus unserem Netzwerk Reparaturinitiativen, der mich sozusagen aus der Ferne beraten hat, nachdem ich ihm Fotos und kurze Videos geschickt habe, meine defekten Maschine, konnte ich das dann wieder reparieren und ja, war ein gutes Gefühl, das gemacht zu haben.
Werner Volz ist uns zugeschaltet. Er ist beim ZVEI, dem Zentralverband der Elektro- und Digitalindustrie, für Hausgeräte und Verbraucherelektronik zuständig. Guten Tag, Herr Scholz.
Guten Tag, Herr Ehring.
Herr Scholz, Sie freuen sich als Branche über hohe Absatzzahlen. Freuen Sie sich auch über gelungene Reparaturen und haben Sie vielleicht auch ein Beispiel?
Also persönlich freue ich mich immer über gelungene Reparaturen. Im Haushalt gibt es immer was zu basteln. Wir haben sehr viel Fahrräder, da fällt fast wöchentlich irgendwas an. Und vor kurzem habe ich erfolgreich einen Rollladengurt erneuert. Das war eine ziemlich Fummelei, aber wenn man das dann geschafft hat, stellt sich auch ein gewisses Gefühl der Zufriedenheit ein.
Mhm. Karl-Gerhard Haas ist Journalist und Buchautor unter anderem für die Stiftung Warentest und er hat das Buch geschrieben Reparaturen zu Hause, das demnächst auch in aktualisierter Auflage erscheint. Guten Tag, Herr Haas.
Guten Tag, Herr Ehring. Kleine Korrektur, es ist schon in der aktualisierten Auflage erschienen.
Ist schon erschienen, umso besser. Ja. Herr Haas, auch an Sie die Frage, gibt es eine Reparatur, die für Sie eine besondere Erfolgsgeschichte war?
Da spontan jetzt nicht, da müsste ich jetzt wirklich länger nachdenken. Ich denke aber, wichtig ist für die Kunden, dass die Geräte reparierbar sind. Und da hapert es nach meiner Erfahrung doch an vielen Stellen. Da werden wir, glaube ich, im Laufe der Sendung auch häufiger drüber sprechen.
Genau, das ist das Thema dieser Sendung. Herr Haas, wir verstehen Sie sehr gut. Wie alt ist das Mikrofon?
40 Jahre.
Das ist eine ganze Zeit und ein Beleg dafür, dass Produkte, auch der Elektroprodukte, durchaus auch mal sehr lange halten können und dann gut bleiben. Nutzen und wertschätzen oder nutzen und wegwerfen, das ist auch eine kulturelle Frage. Hat sich unser Verhältnis zu Geräten dadurch geändert, dass immer mehr verfügbar ist? Eine Frage von mir in die Runde. Wer möchte darauf antworten?
Darf ich anfangen?
Ja, gerne.
Also ich denke, es kommen viele Sachen zusammen. Wir haben einfach einen viel rasanteren technischen Fortschritt als früher. Die Geräte können immer mehr. Sie werden aber auch immer kleiner und damit schwerer zu reparieren. Und das sind so Sachen, einerseits mehr Vielseitigkeit, andererseits schlechtere Reparierbarkeit, einfach aufgrund der technischen Gegebenheiten. Und da muss man ran.
Frau Hemmelmann, wie sehen Sie das?
Ja, in vielen Fällen sind die Sachen auch immer erschwinglicher, ja, wenn ich überlege, dass vor 60, 70 Jahren eine Familie ja richtig lange sparen musste, um sich beispielsweise ein Fernsehgerät zu kaufen, dann hatte das eine ganz andere, einen ganz anderen Stellenwert als heutzutage, wo ich ja ein Fernsehgerät doch durchaus auch von einem Monatsgehalt bezahlen kann oder Kleingeräte noch viel günstiger erwerben kann. Und ja, das sieht man dann einfach in Reparaturcafés. Da kommen ganz viele Geräte an und erstmal ist da gar nicht so sehr der Bezug da zu den Dingen. So, es ist halt kaputt, es funktioniert mich nicht mehr so, es stört mich dann und dann stehe ich aber da und es läuft nicht mehr so, wie ich möchte. Und dann beginnt eine Reise zu dem Ding, sich mit dem auseinanderzusetzen, aber auch zu sich selbst. So, was habe ich eigentlich für einen Bezug zu den Gegenständen, mit denen ich mich umgebe, für die ich Geld ausgebe, für das ich dann auch gearbeitet habe?
Herr Volz vom ZKI. Ja, gut, gut, Herr Haas.
Entschuldigung, ich möchte. Fernseher ist ein sehr gutes Beispiel. Alter Fernseher, da waren jede Menge einzelne Elektronikkomponenten drin. Man konnte die einzelnen austauschen, reparieren. Radio- und Fernsehtechniker war mal ein Lehrberuf, ist mittlerweile ausgestorben. Und es war aber auch so, dass die Teile anfällig waren. Das heißt, man musste häufiger was machen. Heutzutage ist statt vieler Dutzender elektronischer Bauteile ein, zwei ICs, also integrierte Schaltungen drin. Die erledigen all das, was früher tausende Einzelbauteile gemacht haben. Das heißt, es ist viel kleiner, es ist effizienter. Aber wenn dann das IC kaputt geht, ist dann auch praktisch die gesamte Funktion des Gerätes nicht mehr gegeben. Und meistens ist es dann auch so verlötet, dass man es gar nicht mehr ausbauen kann oder eben nur mit großen Schwierigkeiten.
Herr Volz, wie sehen Sie das aus der Herstellerperspektive? Erleichtern Sie die Reparaturen oder werden die schwerer dadurch, dass man sie schwerer macht?
Ja, vielleicht erlauben Sie mir noch eine Bemerkung zu Ihrer Eingangsbemerkung, Kultur der Nutzung. Also ich glaube schon, da hat sich was geändert. Eine Kultur der Nutzung, des Konsums, des Gebrauchs von Geräten. Ich denke, wir haben so im Durchschnitt heute schon eine geringere Wertschätzung von vielen Konsumartikeln, egal ob es jetzt Elektrogeräte, Textilien oder Möbel sind. Das hängt damit zusammen, dass das Angebot sehr, sehr viel größer ist. Ich kann mir jeden Artikel notfalls online innerhalb von 24 Stunden ins Haus bestellen. Früher war der Aufwand und auch die Recherche vorher, bevor ich mir was gekauft habe, sehr viel größer und bewusster. Und natürlich sind die meisten Konsumgüterartikel heute preiswerter geworden, insbesondere bei den Elektrogeräten. Sie haben mehr Funktionen, ja. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass die potenziellen Quellen für Defekte nicht geringer geworden sind. Also ja, wir brauchen vielleicht etwas mehr Wertschätzung der Produkte und wenn man etwas kauft, macht man sich halt häufig zu wenig Gedanken, welche Auswirkungen hat denn dieser Kauf bezüglich Umwelt und Nachhaltigkeit. Und ich denke, da muss die Politik auch mit unterstützen, da einen Bewusstseinswandel herbeizuführen.
Und die Reparierbarkeit, ist das eine naturgegebene Entwicklung für Sie oder kann man als Hersteller da was für tun, um die Reparierbarkeit zu erleichtern?
Ja, tun kann man immer was. Es ist die Frage, was noch akzeptiert wird. Also früher war sehr viel Mechanik, ne? Beispiel Waschmaschine, das gute alte Schaltwerk, wo sie Programme durchgeklickt hat. Das hat immer deutlich gerastet, klick, klick, klick. Und jetzt ist das natürlich alles Elektronik, ne? Und ist mal grundsätzlich schwerer zu reparieren. Oft muss man ein ganzes Modul austauschen, aber dafür hat man auch sehr viel mehr Funktionalität. Also das ist halt immer eine Balance, die auch der Hersteller treffen muss, zwischen der Langlebigkeit, der Haltbarkeit, der Zuverlässigkeit eines Gerätes, der Reparierbarkeit und der Funktionalität. Und natürlich muss er das zu einem Preis anbieten können, den der Verbraucher noch akzeptiert.
Wenn Sie sich an dieser Sendung beteiligen möchten, dann wählen Sie die in ganz Europa kostenlose Telefonnummer 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie eine Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de und schreiben da, wenn Sie zurückgerufen werden möchten, auch Ihre Rückrufnummer rein. Dann können wir Sie vielleicht gleich in der Sendung auch zu Wort kommen lassen. Wir kaufen heute viel online oder in großen Verbrauchermärkten und da ist es oft schwer, ein Produkt repariert zu bekommen. Einsenden an den Hersteller und dann lange warten, das ist zwar zeitaufwendig, doch oft noch die bessere Variante, denn die Alternative ist es, gar nicht repariert zu bekommen. Kleine Handwerksbetriebe, bei denen die Reparatur zum Kerngeschäft gehört, gibt es immer weniger. Aber es gibt Selbsthilfeinitiativen. Sie nennen sich Repair-Cafés, unter anderem in Dresden. Und dort hat meine Kollegin Iris Milde ein Repair-Café besucht mit einem kaputten Küchenradio im Gepäck.
Heute gehe ich ins Repair-Café. Ich habe hier mein Küchenradio vor mir stehen. Das ist noch gar nicht so alt, aber der Einschaltknopf ist kaputt. Der hat wahrscheinlich einen Wackelkontakt. Und nun hoffe ich, dass man damit noch was machen kann. Das Repair-Café finde ich an diesem Abend in einem Kulturzentrum im Dresdner Stadtteil Friedrichstadt. In der Mitte des Raums steht ein großer Tisch. Darauf stellt Georg Trogisch allerlei Kisten.
Ich baue gerade unser Werkzeug auf. Also wir nehmen das Werkzeug immer mit zu den einzelnen Standorten. Wir sind ja an mehreren Standorten in Dresden unterwegs. Und da muss man immer am Anfang das ganze Werkzeug auspacken.
Mehrfachstecker, verschiedenste Schraubendreher, Zangen aller Größen und Formen, Spannungsmessgeräte. Im Repair-Café finden die Besucher Spezialwerkzeuge und Hilfe zur Selbsthilfe.
Wir reden von den Gästen oder von den Besuchern und nicht von den Kunden, weil natürlich wir keine Dienstleistung erbringen, sondern wir quasi nur Wissen und das Werkzeug und Unterstützung bieten, damit die Leute ihre Geräte selber reparieren können.
Hallo.
Außer mir trudeln 4 Gäste während der 3-stündigen Öffnungszeit ein. Sie bringen ein Kassettendeck, ein Smartphone und einen Fernsehbildschirm mit. Susanne hat eine Kaffeemaschine dabei.
Also ich bin heute zum zweiten Mal da. Meine Kaffeemaschine ist das Thermostat kaputt. Und das haben wir letztes Mal festgestellt. Und jetzt bin ich wieder da, weil die das aus China bestellt haben, dieses Teil. Und jetzt müssen wir das tauschen.
Das ist ein Gehäuse hier.
Ja.
Während Georg und Susanne die Köpfe über der Kaffeemaschine zusammenstecken, nimmt Oliver Effland mein Radio unter die Lupe. Der Informatikstudent ist seit 2019 Profi-Tüftler im Repair-Café. Er reicht mir einen Schraubendreher und hilft mir, das Gehäuse zu öffnen. Im Repair-Café werde alles repariert, was die Leute mit eigenen Händen hineintragen können, erzählt er.
Das ist inzwischen auch sehr elektrolastig. Also das ist von uns gar nicht so gewollt. Also wir machen auch Puppen oder Holzarbeiten oder Klebejobs oder sowas. Aber der Hauptteil, der halt ankommt, ist schon im Elektronikbereich.
Das Repair-Café Dresden und Freital wurde 2012 gegründet. Inzwischen bieten knapp 20 Ehrenamtliche 6 feste Termine im Monat an, verteilt über das Stadtgebiet von Dresden und Freital.
Also wir wollen ja auch dahin gehen, wo die Leute halt sind. Deswegen bewegen wir uns in die Stadtviertel, in so öffentliche Zentren, wo die Leute auch sind.
Denn genauso wichtig wie das Reparieren und damit die Vermeidung sinnlosen Elektroschrotts ist das soziale Miteinander, die gemeinsame Tasse Kaffee. Auf Kuchen wird derzeit wegen Corona verzichtet, aber alle Bastelgrüppchen kommen während des Reparierens ungezwungen ins Gespräch. Nach etwa einer Stunde Fingerspitzenarbeit plätschert wieder heißes Wasser in die Glaskanne von Susannes Kaffeemaschine.
Die Kaffeemaschine hat wieder abgeschaltet, als das Wasser heiß war, und damit ist die soweit, dass wir die wieder gehen lassen können.
Resümiert Georg, während Susanne einen Schein in das Spendenglas stopft.
Das ist der Quarz, da sieht aber nicht so gesund aus, ne?
Inzwischen sind Oliver Effland und Elektrotechnikstudent Peter, der dazugestoßen ist, unsicher, was den wackeligen Ton in meinem Radio auslöst.
Wir überlegen jetzt, ob hier diese Kontakte halt verdreckt sind, dass wir die jetzt mal mit Isopropanol reinigen wollen.
Mhm. Unter Anleitung sprühe ich Alkohol aus einem Fläschchen auf die Leiterplatte und schrubbe sie beherzt mit einer Zahnbürste. Danach wird alles wieder zusammengepuzzelt, Kontakte gesteckt, Antenne eingehängt und das Gehäuse wieder zusammengeschraubt. Dann kommt der Test.
Druck der NATO-Partner entschloss sich, Olaf Scholz, der Ukraine,
beizustehen. Die Hoffnung, das ist immer so eine kleine Detektivarbeit, rauszufinden, wo ist jetzt der Fehler, was muss man machen, ah, das ist es. Und das dann geschafft zu haben, das ist ein super tolles Gefühl.
Genau, ich wiege das jetzt.
Zum Schluss holt Oliver eine Waage und hängt feierlich das Radio daran. 1,5 Kilogramm Elektroschrott gespart. Ich gehe in die Nacht mit dem guten Gefühl, nicht nur etwas für die Umwelt, sondern auch etwas gegen meine Scheu vor Technik getan zu haben. Und das Radio funktioniert wieder einwandfrei.
Iris Milde hat für uns ein Repair-Café in Dresden besucht und dort die Reparaturen angeschaut und sich auch selbst was reparieren lassen. Eine Nachfrage zum Thema Repair-Café ist, Frau Hemmelmann, welche Qualifikation haben die Menschen, die dort mitarbeiten?
Ganz unterschiedliche. Also es ist natürlich ein Ort, an dem man lernen kann. Das heißt, man kann auch mit wenig oder kein Wissen dahin kommen und sich engagieren. Und gleichzeitig gibt es auch sehr versierte Menschen, die über Jahrzehnte sich mit technischen Betätigungen aktiv waren, die beruflich vielleicht Elektroniker, Elektromeister waren und jetzt zum Beispiel im Rentenalter da ihr Wissen noch weitergeben. Also da findet man eine ganze Bandbreite. Und das ist das Schöne daran. Ne? Man kommt in Austausch, man lernt voneinander und miteinander und widmet sich den Dingen.
Also die Gruppe ist entscheidend. Da arbeiten dann meist mehrere Leute, die sich gemeinsam drum kümmern und einer hat eine Idee, wie das Produkt zu reparieren ist.
Genau, also wirklich der Austausch und auch das gemeinsame Lösung finden. Ja, auch was wir jetzt in dem Beitrag gehört haben. Man weiß vielleicht erstmal gar nicht so, was ist eigentlich kaputt. Und man macht das Gerät sauber, man setzt es neu zusammen, es funktioniert dann wieder und man hat vielleicht auch gemeinsam dann darauf geschaut und das repariert.
Sie vernetzen ja Repair-Cafés. Haben Sie einen Überblick, wie viele es in Deutschland so gibt?
Ja, auf unserer Plattform reparatur-initiativen.de, da sind jetzt knapp 1000 eingetragen und wir schätzen die Zahl aber insgesamt in Deutschland auf über 2000 mittlerweile. Also wir scannen, was sich im Bundesgebiet so bewegt und auch wenn es jetzt natürlich Corona-bedingt da ein bisschen Stillstand gab, gründen sich nach wie vor neue Reparaturinitiativen und die bestehenden sind ja wirklich heiß drauf, jetzt wieder anzufangen, Veranstaltungen zu machen und es ist einfach ja ein Bedürfnis danach, da wirklich Möglichkeiten zu schaffen, wo man Dinge reparieren lassen kann. Vor allem die Dinge, wo man schnell beim Hersteller oder Händler hört, das lohnt sich nicht mehr oder der Kostenvoranschlag schon teurer ist als eine Neuanschaffung, obwohl vielleicht wirklich einfach eine kleine Reparatur das Gerät wieder zum Laufen bringen könnte.
Herr Scholz, aus Sicht der Industrie, werden Elektrogeräte tatsächlich kurzlebiger und wenn ja, warum?
Nein, also Subjektiv könnte natürlich der Eindruck entstehen, das hängt damit zusammen, das ist ein rein statistischer Effekt. Man hat heute im Vergleich von vielleicht 20 Jahren sehr, sehr, sehr viel mehr Elektrogeräte im Haus, wenn man sich das mal überlegt. Heute haben viele Haushalte zwei Fernseher, dann der ganze Gerätepark, Informationstechnologie, Computer, Handys und so weiter und so fort. Und schon statistisch treten da mehr Fehler aus. Aber ich kenne jetzt keine belastbare Studie, die sagt, dass Elektrogeräte heute nicht mehr so lang leben wie früher. Sie werden allerdings, das ist richtig, kürzer genutzt wie vielleicht vor 20 Jahren. Das ist ein Riesenunterschied. Und das liegt eben daran, dass zunehmend Geräte weniger repariert werden, sondern ersetzt werden. Und dann kommt noch ein Effekt dazu, gerade bei den großen Hausgeräten wie Waschmaschine oder Geschirrspüler. Da zeigen Studien eindeutig, dass in einem Drittel aller Käufe das ersetzte Gerät noch hervorragend funktioniert hat. Und das trägt natürlich auch dazu bei, solche Statistiken zu beeinflussen. Und Herr Ehring, Sie haben am Anfang angesprochen, ob das vielleicht sogar vorsätzlich gemacht wird, also diese geplante Obsoleszenz. Also das ist definitiv nicht der Fall. Da gibt es auch Studien drüber und die haben ziemlich klar gezeigt, dass es hier keine Hinweise gibt auf sowas. Das könnte sich ein Hersteller auch nie erlauben. Heutzutage ist das alles so transparent im Markt und wenn da ein Hersteller adapt würde, der wäre ziemlich schnell weg vom Markt.
Herr Haas, Plastikschrauben zum Beispiel sind im Verdacht, so eine geplante Obsoleszenz zu verursachen. Wie sind Ihre Erfahrungen? Decken die sich mit Herrn Scholz?
Nee, ich möchte da also schon ein bisschen widersprechen. Also zum einen gab es in der Vergangenheit Beispiele, da gab es auch TV-Dokumentationen bei Arte, dass beispielsweise in Drucker tatsächlich in die Elektronik ein Zähler eingebaut wurde, dass der nach einer bestimmten Anzahl Drucke einfach den Dienst verweigert. Das Ding hört einfach auf und es haben dann irgendwann Leute tatsächlich geschafft, diese Software im Drucker so zu verändern, dass der wieder drucken konnte. Der war in Ordnung, es war wirklich nur die Elektronik, die gesagt hat, du darfst nicht mehr. Und dann kann man natürlich beispielsweise mit Schrauben, das muss nicht unbedingt Plastik sein, man kann einfach Spezialschrauben nehmen, die ein Standardschraubenzieher nicht vernünftig bewegen kann. Und schon ist für den Kunden einfach eine Hürde da und das nimmt tatsächlich zu. Oder es gibt gar keine Schrauben mehr, die Sachen werden verklebt oder geklipst. Das heißt, ich komme ohne ein spezielles Werkzeug gar nicht in die Geräte rein. Und das ist schon mehr geworden. Ich würde aber nochmal, der Herr Scholz hat vorhin das Thema Elektronik angesprochen. Da würde ich ein bisschen auch an die Käufer appellieren. Wenn man sich heutzutage umguckt, sie kriegen einen Kühlschrank, eine Waschmaschine, eine elektrische Zahnbürste, Reinigungsgeräte. Die haben alle die Möglichkeit, das über die Smartphone-App zu steuern. Das kann man jetzt mal sagen, okay, das ist komfortabler, ich kann damit mehr machen. aber ich bringe Elektronik, zusätzliche Elektronik in Geräte rein, die wir eigentlich nicht brauchen. Und damit habe ich natürlich eine potenzielle Fehlerquelle. Und da sollte man als Kunde auch wirklich schon beim Kauf überlegen, ist es wirklich nötig oder ist es eigentlich Spielerei? Wenn es nicht wirklich nötig ist oder der Komfortgewinn gering, würde ich darauf verzichten.
Das heißt, das Smartphone, die Smartphone-App, die das Gerät steuert, ist eine zusätzliche Fehlerquelle?
Nee, nicht die App, sondern die Elektronik in dem Gerät, damit es sich mit der App verbinden kann. Also eine Waschmaschine braucht ein bisschen Elektronik heutzutage, damit die funktioniert. Es gibt aber eben Waschmaschinen, die haben zusätzliche Elektronik drin, damit die sich mit dem Smartphone verbinden können und damit mit der Smartphone-App. Und da ist einfach die Frage, brauche ich diese Funktionalität? Also will ich meine Waschmaschine wirklich über Smartphone steuern oder soll mir meine Waschmaschine auf dem Smartphone sagen, du, ich habe die Wäsche jetzt fertig, du kannst ausladen? Das sind doch Funktionen, wo man sich sagen muss, das ist schöne Spielerei, aber es ist nicht nötig und es bringt in die Waschmaschine eine Fehlerquelle oder den Kühlschrank, was auch immer.
Noch einmal herzlich willkommen zur Sendung Marktplatz mit Georg Ehring am Mikrofon und dem Thema langlebig und gut reparierbar. Wir reden über Anforderungen an Elektrogeräte. Unsere Fachleute sind alle zugeschaltet. Ina Hemmelmann von der Anstiftung in München, sie vernetzt dort Repair-Cafés, und Karl-Gerhard Haas ist Buchautor zum Thema Reparaturen, er lebt in Stuttgart, und Werner Scholz ist Experte vom ZVEI, dem Zentralverband der Elektro- und Digitalindustrie in Frankfurt am Main. Wenn Sie sich an dieser Sendung beteiligen möchten, sind Sie herzlich willkommen. Wählen Sie für Ihren in ganz Europa kostenfreien Anruf die Nummer 00800 44 64 64 64, oder schicken Sie uns eine Mail. Die Adresse ist marktplatz@deutschlandfunk.de. Herr Scholz, bei Ihnen war gerade die Tonverbindung vor den Nachrichten nicht so gut und Sie wollten noch etwas sagen zum Thema Steuern per App und der Frage, ob das die Kunden gern möchten.
Ja, können wir ganz deutlich bestätigen. Zeigen alle Verkaufszahlen, die Kunden möchten das, die Kunden akzeptieren das. Und jeder sollte sich halt überlegen, ob er das dann auch wirklich nutzt und braucht. Aber die Industrie reagiert natürlich auf die Nachfrage aus dem Markt und bietet eine Vernetzung, jetzt nicht nur von Hausgeräten, in immer stärkerem Maße an. Mhm. Da kann ich Herrn Haas recht geben.
Noch eine weitere Frage, die offen geblieben ist. Spezialschrauben und Verklebungen, macht das technologisch unter Umständen Sinn? Es wurde ja mit dem Thema geplante Obsoleszenz in Verbindung gebracht, Herr Scholz.
Ach so, die Frage ist an mich.
Ja.
Ja, also es kommt jetzt in erster Linie nicht darauf an, ob jetzt hier Kunststoff verwendet wird oder Metall oder andere Sachen. Es kommt darauf an, dass der Hersteller den Fertigungsprozess im Griff hat und auch die Qualitätssicherung entsprechend gut ist. Und wenn das sichergestellt ist, ist es eigentlich nicht so entscheidend, welche Art der Verbindung jetzt da eingegangen ist. Es ist natürlich so, dass Verbindungen heute auch unter dem Gesichtspunkt der Kostenminimierung in der Fabrikation eingesetzt wird. Das ist nicht so bei Elektrogeräten so, sondern ja grundsätzlich bei allen Artikeln. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt zum Beispiel für eine geplante Obsoleszenz nehmen soll. Also nochmal, das kann ich wirklich nur betonen, und das ist für uns auch kein großer Diskussionspunkt mehr. Zumindest im Hausgerätebereich und bei Consumer Electronics kann ich eine geplante Obsoleszenz, wenn Sie das so benennen wollen, definitiv verneinen.
Frau Hemmelmann, wo müssten die Hersteller aus Ihrer Sicht ansetzen, um Geräte haltbarer zu machen und besser? Kann man da eine Faustregel nennen?
Also eine Reparierbarkeit ist natürlich immer gut, wenn man die steigert, indem man eben beispielsweise Gehäuse produziert oder herstellt, die zu öffnen sind, indem man Schrauben verwendet, die mit handelsüblichem Werkzeug geöffnet werden können, indem man Schwachstellen, die anfällig sind, um kaputt zu gehen, in den Blick nimmt und optimiert. Und das ist auf jeden Fall eine Erfahrung in den Reparaturcafés, die ja eben mit den defekten Geräten konfrontiert sind. Die zerlegen dann Geräte, wenn es denn möglich ist, und nehmen halt auch wahr, auf der Platine beispielsweise ist ein hitzeentwickelndes Teil neben einem hitzeempfindlichen Teil sehr eng verbaut, obwohl noch Platz wäre. Ich meine, man kann nicht genau natürlich alle Produktions- und Design-Hintergründe wissen und kennen, aber genau, es gibt schon Überlegungen dann, wenn man das vor sich sieht, das zerlegte Gerät, und nimmt solche ja, Gestaltungen war des Produktes, dann fragt man sich schon so, was sind da die Beweggründe, ja, und ich finde, es ist nicht so einfach zu sagen, es gibt keine geplante Obsoleszenz und die Kunden wollen es ja so, ich nehme das als so ein bisschen Henne-Ei-Spiel wahr, ja, die Industrie sagt ja, die Nachfrage will das ja so und natürlich ist die da, aber wenn ich gar keine andere Option habe, was zu kaufen, ne, was soll ich dann machen, so, und deswegen ist es total wichtig, ja, das Bewusstsein einfach zivilgesellschaftlich zu vergrößern. Was kaufen wir? Wie gehen wir mit den Dingen um? Und wollen wir das überhaupt so haben?
Wir haben eine Hörermail bekommen von Ulrich Herzau. Er schreibt, die Werbung erzählt uns seit Jahrzehnten, dass wir uns doch immer wieder ein neues Modell von Waschmaschine, Werkzeug, Drucker und so weiter zu kaufen haben, um nicht als unmodern zu gelten. Das sei nicht das Problem. Das Problem sei, dass wir darauf hereinfallen und mitmachen. Er habe schon längst erkannt, dass die besten Dinge, die er besitzt, in den meisten Fällen die ältesten sind, weil sie bis jetzt gehalten haben und dies wahrscheinlich auch noch lange tun. Der Vorstoß der Europäischen Union, was die Regulierung der geplanten Obsoleszenz der Hersteller angeht, sei sehr zu begrüßen. Zunächst mal vielleicht an Herrn Haas. Sind die besten Dinge oft tatsächlich die ältesten, wie zum Beispiel bei Ihrem Mikrofon?
An dem kann man relativ wenig reparieren. Also das funktioniert einfach noch. Generell ist es so, der Klassiker sind beispielsweise der Trabant als Auto. Das ist ein Auto, das kann man, wenn da Keilriemen reißt, kann man da einen Nylonstrumpf nehmen. Das funktioniert. Das Auto ist so primitiv, dass da wirklich jeder mit minimalem technischem Verständnis dran arbeiten kann und auch erfolgreich dran arbeiten kann. Aber es ist natürlich ein Auto, was sehr unkomfortabel ist und Beschleunigungswerte hat, mit denen man sich heutzutage eigentlich nicht mehr sicher auf der Autobahn bewegen kann. Und da ist natürlich, je einfacher die Geräte sind, je weniger sie können, aber das ist zuverlässig und umso leichter sind sie zu reparieren. Also es ist schon so ein bisschen so, wir erwarten mehr Komfort, mehr Sicherheit und das geht dann eben nur mit komplexerer Technik. Von daher, wenn man alte Geräte hat und die tun das, was man will und man ist damit zufrieden, gibt es keinen Grund, die zu ersetzen. Also der Hörer hat da recht, da soll man sich auch als Konsument nicht von der Industrie einreden lassen, nur weil es jetzt was Neues gibt, muss man das unbedingt haben. Ich würde aber gerne auch nochmal auf das Thema kommen, Reparierbarkeit allgemein. Der Klassiker momentan bei sehr vielen elektronischen und elektrischen Geräten sind fest verbaute Akkus. Dafür gibt es durchaus technische nachvollziehbare Gründe. Aber wenn auch eine Werkstatt, also jemand, der das professionell macht, will eben nur noch mit Spezialwerkzeug an die Sachen drankommt, die Akkus verklebt sind, dann wird es wirklich haarig. Und da muss ich dann sagen, das vermute ich bei den Herstellern Absicht. Da will man nicht, dass die Geräte noch repariert werden.
Herr Scholz, warum werden Akkus verklebt?
Ja, ich kann jetzt nicht in einzelne Hersteller hier reinschauen. Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Aber da kann ich beruhigen, die Europäische Kommission hat derzeit die sogenannte Batterieregulierung in Arbeit und die wird vorsehen, dass bei den meisten Geräten Akkus, Batteriepacks austauschbar sein müssen.
Mhm. Wir haben einen Hörer in der Leitung. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Bin ich Ihr Hörer?
Ja, Sie sind der Hörer und vielleicht stellen Sie sich kurz vor und sagen, was Ihr Anliegen ist.
Bäre aus Hamburg. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ich berichte mal von einer geplanten Kaputtgehmaschine, die wir hier haben. Und zwar ist es der Siemens Syncro Power Staubsauger. Und den haben wir schon seit einigen Jahren. Und der saugt auch noch gut. Aber er hat zwei Stellen, da ist er geplant kaputt gegangen. Es gibt einen Haltegriff, der so dünn aufgehängt war, dass das kann der Planer nicht übersehen haben. Und wo man den Beutel und sowas ändert, umbaut, das sind Sollbruchstellen. Das ist so dünn und figelinisch, wenn man in Hamburg sagt, das ist Absicht. Und wenn mir da einer wie Herr Scholz sagt, da gibt es aber Studien drüber, dass das nicht so ist, dann bitte, lieber Deutschlandfunk, fragen Sie Herrn Scholz, wer ist der Autor der Studie und wer hat die Studie bezahlt. Lassen Sie solche Leute wie Scholz mit sowas bitte nicht durchkommen.
Herr Scholz ist in der Sendung ja beteiligt. Herr Scholz, damit sind Sie direkt angesprochen.
Ja gut, also in Einzelfällen kann ich jetzt aus der Ferne natürlich nicht rausschauen. Es ist natürlich bedauerlich, wenn sowas passiert. Und zu einer Studie kann
Sie
ich nur sagen,
wie heißt der Autor der Studie?
Wenn Sie mich bitte ausreden lassen, gerne, vom Umweltbundesamt. Ich kann Ihnen da oder dem Sender gerne die Studie zur Verfügung stellen. Umweltbundesamt. Da war zum Beispiel Öko-Institut beteiligt, Universität Bonn. Und das sind wirklich sehr kompetente Organisationen, die also wirklich im Ruf der Neutralität und Unabhängigkeit stehen.
Sie sagten, es gibt da so Studien. Das ist jetzt eine.
Ja, das ist eine Studie des Umweltbundesamtes. Die werde ich nach der Sendung sicherlich mir auch anschauen. Die ist sicherlich dann auch unter Umweltbundesamt zu finden. Kann jemand zur konkreten Frage etwas sagen oder ist das zu sehr zur konkreten technischen Frage oder ist das ohne Sichtung des Gerätes nicht machbar?
Ich würde ganz allgemein vermuten, der Herr Scholz hatte schon Kostengründe angesprochen. Es wird zumindest in manchen Situationen so sein, bei manchen Geräten, dass man da jetzt nicht irgendwas designt mit dem Gedanken, so, das darf maximal 2 Jahre halten, sondern das darf einfach nur einen bestimmten Betrag kosten. Und dann wird halt das Material genommen, was man zu dem Preis realisieren kann. Und das ist dann vielleicht ein bisschen wimmelig. Also ich frage den Hörer mal, war das ein eher günstiges Modell oder war das schon eher Luxusklasse?
Naja, das war der Siemens Simco Power Compressor Technology HEPA. Also der war damals nicht billig. Nein, also ich stehe neben dem Gerät.
Ich glaube Ihnen das.
Sagen, ja, also nein, es ist nicht so, es ist eben eine Plastikverschalung. Und wenn man die dick macht an der Stelle, dann hält sie. Wenn man sie so macht, wie sie hier absichtlich dünn gemacht ist, dann hält sie nicht. Also das kann nicht halten, weil dieses Gerät wiegt 5 Kilo und das hält 4 Millimeter Plastik, hält es nicht.
Ja, herzlichen Dank, Herr Behrendt. Das weist einen auch darauf hin, beim Einkauf muss man das Gerät sehr genau unter die Lupe nehmen, aber als Kunde ist man dazu natürlich in vielen Fällen auch überfordert. Also herzlichen Dank an Herrn Behrendt. Die Europäische Union will das Recht auf Reparatur erweitern. Da wurde gestern ein Vorschlag vorgelegt. Inhalt unter anderem Informationen über voraussichtliche Lebensdauer eines Produktes und über die Reparierbarkeit. Herr Scholz, was sagen Sie zu dieser in Aussicht gestellten Richtlinie? Sie muss ja noch durch die Instanzen.
Ja, die muss durch die Instanzen, was so 1 bis 2 Jahre mindestens dauern dürfte. Wir sind noch dabei, das Ganze zu verdauen. Das sind über 200 Seiten. Aber da kommt auf die Industrie, auf Handel und natürlich auf die Verbraucher etwas zu. Vor allen Dingen wird dadurch das sogenannte Ökodesign-Regime ausgeweitet auf grundsätzlich alle Produkte. Bisher waren nur sehr viele elektrische Konsumgüter betroffen, wie Waschmaschine, Staubsauger oder Fernseher. Aber jetzt ist der Scope offen. Also vom T-Shirt bis zur Wohnzimmergarnitur, auch Autos sind da jetzt drin. Und da kommen jetzt in den nächsten Jahren produktspezifische Ökodesign-Anforderungen bezüglich Energieeffizienz, auch Reparierbarkeit, Recycelbarkeit und so weiter und so fort. Das ist grundsätzlich etwas, was wir begrüßen. Im Hausgerätebereich leben wir damit schon seit etwa 25 Jahren. Wir sind natürlich gespannt, wie die EU-Kommission das alles abarbeiten möchte. Im Papier steht ja auch drin, dass allein in Brüssel dazu über 50 neue Planstellen geschaffen werden müssen und in den Mitgliedstaaten der EU dann wahrscheinlich ähnlich. Also das ist ein sehr, sehr großer Brocken, der abzuarbeiten ist. Aber grundsätzlich zu Ökodesign, da haben wir gute Erfahrungen.
Frau Hemmelmann, wie sehen Sie das? Erwarten Sie, dass Produkte dadurch besser werden?
Ja, wir hoffen es natürlich, dass neue Produkte entstehen, die besser reparierbar sind. Und es ist super wichtig, dass das auf der politischen Agenda ist, das Thema. Also dass wirklich ein echtes Recht auf Reparatur umgesetzt wird und nicht wie lange einfach ein Recht auf Ersatz oder Reparatur. Und gleichzeitig ist es auch super wichtig, natürlich hinzuschauen, dass Schlupflöcher geschlossen werden und dass auch im Grunde dann ja die Umsetzung überwacht wird zu einem Grad. Weil es gibt ja jetzt schon Entwicklungen, beispielsweise bei Waschmaschinen, dass zwar jetzt Hersteller verpflichtet sind, Ersatzteile bereitzuhalten, es gibt die Tendenz, dass beispielsweise jetzt eher Bauteilgruppen statt einzelner Bauteile als Ersatzteile verkauft werden, was natürlich auch wieder Unmut auslöst bei den Nutzern, die sagen, es ist aber doch nur ein Teil kaputt, warum muss ich die ganze Baugruppe kaufen? So, genau. Und wir sind auch engagiert beim Runden Tisch Reparatur, der einfach diese Forderungen nach dem Recht auf Reparatur noch ja, weitgehender umgesetzt sehen möchte, mit Zugang zu Ersatzteilen wirklich für alle, mit zur Verfügung gestellten Informationen zu Schaltplänen, Anleitungen, vielleicht auch einer reduzierten Mehrwertsteuer, also einfach mit allen Möglichkeiten versuchen, dass mehr repariert wird.
Mhm. Herr Haas, wie ist Ihre Erwartung an diese Richtlinie?
Also die Richtlinie, es gab ja gestern nur eine Pressemeldung. Ich habe mir das heute Morgen nochmal angeschaut. Ich fand es relativ dünn. Also da steht halt drin, ja, die Kunden müssen Informationen kriegen. Was da konkret drin steckt, Herr Scholz hat ja schon angedeutet, das ist irgendwie über 200 Seiten insgesamt, dieser Entwurf. Das geht aus der Pressemeldung nicht hervor. Von daher muss man wirklich schauen, wie es sich dann in der Praxis umsetzen lässt und ob die Hersteller wieder Schlupflöcher finden oder ob das wirklich so konstruiert und formuliert ist, dass man sagen kann, da müssen die Hersteller sich tatsächlich dran orientieren. Also man wird, es gibt ja diesen alten Spruch, beim Gesetze machen und beim Zubereiten oder Herstellen von Wurst sollte keiner zusehen. Man weiß nicht, wie dann die tatsächliche Richtlinie aussehen wird. Es geht in die richtige Richtung, aber es ist alles, das, was an verfügbaren Quellen momentan da ist, ist noch relativ vage. Also da wage ich noch keine Prognose. Mhm. Darf ich nochmal auf das Thema Verbraucherverantwortung zurückkommen?
Ja, gerne.
Auch mit Blick auf den Höreranruf von eben. Ich denke schon, die Kunden haben heutzutage Möglichkeiten, sich im Vorfeld zu informieren. Also das eine ist, auch wenn da natürlich sehr viel Unsinn verbreitet wird, aber mit ein bisschen gesundem Menschenverstand erkennt man das meistens. Also man kann im Internet recherchieren, im Vorfeld, bevor man was kauft und kann von Erfahrungen anderer profitieren. Bei vielen Produkten gibt es mittlerweile auch Reparaturfirmen, die sich ihrerseits darauf spezialisiert haben, wenn das neue Smartphone rauskommt, wird es sofort auseinandergenommen und die Reparierbarkeit oder Unreparierbarkeit wird beurteilt. Also diese Indizes gibt es, die findet man im Internet und das sollte man machen. Und man kann auch sich einfach die Produkte anschauen. Also klassisches Beispiel, Kopfhörer mit Schaumstoffpolster, Schaumstoff zerfällt nach ein paar Jahren. Das ist klar, das wird nicht ewig halten. Also das Mindeste, wenn der Kopfhörer insgesamt trotzdem dem Kunden gefällt, ist sich zu erkundigen, wie lange gibt es Ersatzteile und was kosten dann ein paar neue Polster.
Ein Hörer aus Halle hat uns angerufen. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Vielleicht stellen Sie sich auch kurz vor und sagen dann Ihr Anliegen.
Ja, Reißauer mein Name. Ich bin quasi auch mitunter frustrierter Benutzer von Dingen, die kaputt gehen. Und habe da auch so meine Erfahrungen gesammelt. Und aus lauter Frust hatte ich bis zu dem Zeitpunkt, wo es noch nicht existierte, auch kein Smartphone. Und erst seit es das Fairphone gibt, weil gerade auch Thema Smartphone war, das Fairphone ist ein gutes Beispiel, was es gibt für ein modulares System, was von vornherein darauf ausgelegt ist, reparierbar zu sein. Da gibt es mittlerweile die vierte Variante davon und das ist, glaube ich, auch, weil gerade der Index erwähnt wurde von Reparierbarkeit, sogar ein Gewinner auf diesem Index, auf dieser Skala hatte, glaube ich, das Fairphone 4 volle Punktzahl und da kann man zum Beispiel, wenn man jetzt das zweite Telefon dieser Firma anguckt, kann man mittlerweile einen Ersatzakku, weil es auch um verklebte Akkus ging, für 10 Euro erwerben, soweit ich mich da jetzt erinnere und das ist sicherlich nicht komplett perfekt und so wie ein Apple-Telefon, aber es ist quasi einerseits so, dass man das in der Herstellung beachtet, dass da Leute sind, die eine Mittagspause haben und keine Kinder arbeiten, so wie bei Apple. Und wo ich gerade bei der Firma Apple bin, und es geht ja hier auch um Verbraucher und Mündigkeit, da gibt es ja so einen Indikator für Feuchtigkeit, der dann umschlägt, wenn man das Telefon oder den Apple-Computer von einem warmen Raum in den kalten und wieder zurückbringt und dann kriegt man im Apple-Shop gesagt, dass das Gerät mal feucht geworden ist und da wird auch gleich die Schuld an den Verbraucher weitergegeben und ich muss sagen, mit dem Fairphone, was ich jetzt habe, ist das die dritte Variante, da hat man auch innerhalb von Sekunden den Display gewechselt, man kommt an den Akku ran, man kann eben diese Module, wie auch schon gesagt wurde, also wie das auch bei einer Waschmaschine sein sollte, dass man nicht das ganze Ding auseinanderbauen muss, um ans Steuerteil zu kommen, was ja meistens kaputt ist. Das ist bei dem Telefon ohne Probleme möglich. Ja, das ist auf jeden Fall schon mehrere Jahre auf dem Markt. Und wie gesagt, die vierte Variante ist jetzt raus. Die wurde auch von einschlägigen, denke ich, auch Reparaturcafés und diesen ganzen Plattformen auch gelobt. Und wer frustriert ist damit, dass er alle 2 Jahre, 3 Jahre ein neues Smartphone braucht, angeblich, ich glaube, die Firma Apple hat es ja auch geschafft, über die Software mal den Akku schwach zu machen, obwohl der noch ging, Da hat man eine gewisse Mündigkeit, was ja wahrscheinlich auch das Ziel sein sollte für eigentlich alle Mitbürger oder alle Verbraucher auf der Welt, eigentlich, dass man seine Sachen reparieren kann. Und wie die Kollegin von der Reparatur-Café-Vernetzungsgeschichte da schon sagte, dass man einfach Zugang hat auf Baupläne oder zumindest das nicht unter Strafe steht, wenn man die veröffentlicht. Das wäre, glaube ich, auch mit das Nachhaltigste, wenn die Leute wie bei so einem Fairphone die Möglichkeit haben, das jederzeit unkompliziert selbst zu reparieren.
Herzlichen Dank, Herr Reisner. Damit sind wir beim Thema Handys. Vielleicht, wir können ja jetzt zu aktuellen Modellen im Einzelnen nichts sagen. Vielleicht, Herr Haas, worauf sollte ich achten, wenn ich mir ein neues Handy kaufen möchte und es möglichst reparaturfreundlich sein soll? Was sollte ich da unter die Lupe nehmen?
Also erstmal danke an den Hörer für den Hinweis auf das Fairphone. Ich möchte noch ergänzen, es gibt etwas Ähnliches mittlerweile im Bereich Laptops, also tragbare Computer. Das nennt sich Framework und das ist auch ein modulares System, was eben auch auf Reparierbarkeit konzipiert ist. Das ist eine sehr feine Sache. Bei den Smartphones gibt es zwei Sachen. Das eine ist, und da ist tatsächlich der Markt sehr widersprüchlich. Der Apple wurde schon erwähnt. Man muss positiv feststellen, Apple ist die Firma, die die Software, also das Betriebssystem für ihre Smartphones wirklich sehr, sehr lange pflegt, über Jahre. Das ist ein Blick auf Nachhaltigkeit gut, aber der Hörer hat schon angesprochen, deren Produkte gehören in vielen Fällen zu denen, die am schwierigsten oder gar nicht mehr zu reparieren sind. Also Software hervorragend, Hardware, generell der Rest des Marktes läuft mit Android, also dem Android-Betriebssystem, und zwar meistens mit Varianten, die von den jeweiligen Handyherstellern angepasst wurden auf ihre Telefone. Und da ist es dann umgekehrt oft so, dass da wirklich nach kürzester Zeit keine Updates mehr kommen. Da kann man sich auch nur im Vorfeld informieren, da sind wir wieder beim Internet. Wie lange garantiert der Hersteller Updates? Kann ich zur Not ein Original-Android aufspielen? Wie schwierig oder einfach ist das? Und dann gibt es da einfach auch mechanische Dinge, auf die man achten sollte. Muss es unbedingt das super dünne, super filigrane mit dem Riesenbildschirm sein, der dann doch relativ schnell einfach aufgrund der Größe Bruchstellen bietet? Ich würde auch immer mal auf den Preis gucken, aber es geht wirklich schon mit der Mechanik los. Also wie filigran ist das? Wie robust ist das? Es gibt mittlerweile auch Smartphones, die besonders robust sind, die man also auch von der Baustelle oder wo einsetzen kann. Wenn ich schon absehen kann, dass ich arbeite oder ein Smartphone brauche in Umgebungen, wo es schmutzig oder nass zugeht, dann sollte ich so ein Produkt nehmen.
Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Wir haben keinen weiteren Hörer in der Leitung. Dann können wir noch beim Handy bleiben. Die Glasabdeckung bei Handys geht häufig kaputt. Ich frage in die Runde vielleicht, ist der Austausch immer möglich?
Der ist nicht immer möglich. Zur Technik kurz, es ist meistens nicht die Glasabdeckung, sondern der gesamte Bildschirm, der dann kaputt geht. Und da ist es auch so, bei mehreren Herstellern mittlerweile, dass der Bildschirm elektronisch mit dem Handy verkoppelt ist. Also selbst wenn ich einen Originalbildschirm bekomme und den theoretisch austauschen kann, funktioniert der danach nicht, weil das Telefon sagt, du bist nicht mein Originalbildschirm. Ich arbeite nicht mit dir zusammen. Auch solche Sachen, die Hersteller, die das machen oder bei welchen Modellen das ein Problem ist, findet man im Internet, ist ein bisschen Recherche, man muss dann wirklich gezielt nach diesen Modellen suchen. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema. Es gibt Modelle, wo es relativ einfach möglich ist. Es gibt auch Hersteller, die tatsächlich Reparatursets verteilen mit den passenden Schraubenziehern. Da muss man aber wirklich dann gucken, bei welchem Modell, für welche Modelle gibt es den Ersatz und für welche nicht. Mhm. Also auch da wieder Informationen vorm Kauf nach Möglichkeit.
Gibt es noch weitere Tipps für das robuste Handy von Frau Hemmelmann oder von Herrn Scholz?
Ich glaube, man kann super gut auf der Plattform iFixit nachschauen, bevor man sich mit einem neuen Gerät ausstattet. Da gibt es ganz viele Teardowns, also Zerlegungen von Smartphones, wo auch beurteilt wird, wie gut sind die zerlegbar, wie gut sind die reparierbar, wie gut kommt man an Ersatzteile. Und dann ist es auch noch interessant, sich perspektivisch vielleicht mit dem Thema Software-Updates von Open-Source-Betriebssoftware auseinanderzusetzen. Da kooperieren wir auch mit der Free Software Foundation Europe, die sich damit beschäftigt, wie eben Android-Handys länger genutzt werden können, wenn sie mit einer frei freien Software weiter betrieben werden, weil die Hardware eben noch gut ist, aber die Android-Updates nicht mehr bereitgestellt werden von den Herstellern. Und dann so kann dann auch die Nutzungsdauer verlängert werden.
Für einen ganz kurzen Tipp, Herr Volz, wäre noch Platz vor den Nachrichten.
Ja, kein Tipp, eine Information. Es gibt ja schon bei Hausgeräten Ökodesign-Anforderungen bezüglich der Reparierbarkeit. Das ist jetzt auch bei Handys, Smartphones, Tablets und Notebooks derzeit in Brüssel in Bearbeitung. Also auch da wird eine Änderung im Sinne dessen, was jetzt diskutiert wurde, kommen.
Noch einmal herzlich willkommen zum Marktplatz mit Georg Ehring am Mikrofon. Elektrogeräte langlebig und reparaturfreundlich, darum geht es heute. Wir sprechen darüber mit Werner Scholz vom Zentralverband der Elektro- und Digitalindustrie, mit dem Buchautor Karl-Gerhard Haas und mit Ina Hemmelmann von der Anstiftung. Sie kümmert sich dort um Repair-Cafés. Das Thema Reparieren lassen haben wir schon mehrfach angesprochen. Und es stellt sich die Frage, wie gehe ich vor, wenn mein Gerät kaputt ist und ich kein Repair-Café in der Nähe habe? Wie vermeide ich teure Überraschungen? Vielleicht eine Frage an Herrn Haas?
Wenn man kein Repair-Café hat, kann man sich nur kommerzielle, professionelle Hilfe suchen. Da ist dann tatsächlich Kostenvoranschlag das einzige Mittel. Und Fragen, was kosten die Ersatzteile? Viel mehr kann man da im Vorfeld leider nicht machen.
Ein Kostenvoranschlag, wie weit darf der überschritten werden?
Da muss ich passen, ich bin kein Jurist.
Also vielleicht weiß es Frau Hemmelmann oder Herr Scholz?
Ich weiß es leider auch nicht, aber ich möchte noch hinzugeben, auch wenn es in der Nähe vielleicht kein Reparaturcafé gibt, es haben sich jetzt mittlerweile Online-Beratungsangebote von den Reparaturcafés entwickelt, weil die natürlich mit Corona auch auf virtuelles Reparieren umgestiegen sind. Das heißt, da kann man auch im Netz Beratung bekommen, auch wenn man vielleicht nicht selber reparieren kann, aber zumindest eine unabhängige Einschätzung bekommen. So kann man da noch was machen und wo kann man sich dann hinwenden.
Wie vermeide ich teure Überraschungen? Vielleicht noch die Frage an Herrn Scholz, was Sie dazu als Tipp haben.
Ja, wie vermeiden Sie teure Überraschungen? Auf jeden Fall ist ein Kostenvoranschlag immer die beste Alternative. Also blind einen Reparaturauftrag aufzugeben, ist keine gute Idee.
Wir haben einen Hörer in der Leitung. Guten Tag. Herr Raske aus Luxemburg.
Guten Tag, hallo.
Ja, was ist Ihr Anliegen?
Erstmal vielen Dank für die Sendung, das ist sehr unterhaltsam. Ich wollte eigentlich nur die Bemerkung machen, dass oftmals wird hier, glaube ich, die technologische Entwicklung, die zwar auch schon angesprochen wurde, aber vielleicht auch ein bisschen vernachlässigt. Also ich bin jetzt kein Techniker und auch nicht in der Industrie, bin ganz normaler Endverbraucher, würde aber manchmal zu bedenken geben, ob es sich denn auch überhaupt lohnt und ob man das möchte, Dinge zu reparieren. Das ist natürlich immer gut, wenn das Menschen möchten, dann sollen sie das auch tun. Aber vielleicht zwei Beispiele. Das eine wäre ein Fernseher, der vor 40 Jahren oder vor 50 Jahren einen großen Teil im Verhältnis zum Einkommen gekostet hat, die heute relativ günstig zu kaufen sind im Einzelhandel. Und da wird oftmals so eine Garantieverlängerung zum Beispiel angeboten, die relativ teuer ist im Verhältnis zu dem vielleicht günstigen Preis von dem Fernseher. Und die Frage ist dann, möchte man nach 2 oder 3 Jahren, sollte das Gerät kaputt gehen, das überhaupt repariert haben oder ist nicht ein neues Gerät viel besser? Als Beispiel so ein Plasmafernseher, den vielleicht einige vor 10 oder 15 Jahren gekauft haben. Ich glaube, niemand würde auf die Idee kommen, so ein Gerät zu reparieren, selbst wenn es möglich wäre, weil es einfach deutlich bessere technologische Alternativen gibt. Und als zweites Beispiel der Drucker, der ja auch schon angesprochen worden ist, ne, mit den Clipsen oder sonstige Sachen. Das ist ein super Beispiel. Vor 30, 40 Jahren gab es die Technologie gar nicht, das überhaupt nicht. Und heutzutage sind die im zweistelligen Euro-Bereich im Handel zu erhalten. Und das ist natürlich die Frage, was man da als Verbraucher auch erwartet, ob man da eine unendliche Lebensdauer für so ein Gerät verlangt, was so deutlich wenige Kosten hat und relativ viel Funktion hat.
Ja, herzlichen Dank für diese Anregung und Information über Garantieverlängerungen. Vielleicht, Herr Scholz, wann ist ein Gerät überholt? In welchen Abständen gibt es was Besseres?
Oh, das ist sehr unterschiedlich. Also das weiß ja jeder, im Handymarkt tut sich da sehr viel. Da ist die Innovationsgeschwindigkeit jetzt also deutlich höher wie jetzt zum Beispiel bei Kühlschränken, bei Hausgeräten. Der Hörer hat den Punkt Wirtschaftlichkeit von Reparaturen angesprochen. Ich glaube, das ist der zentrale Punkt. Wir erwarten jetzt sehr viele Regulierungsvorhaben von der EU-Kommission, die in Richtung bessere Reparierbarkeit gehen. Aber alles das wird nichts nützen, wenn wir es nicht schaffen, Reparaturen wirtschaftlicher zu machen. Es gibt sehr, sehr viele Umfragen und Statistiken und Studien dazu und alle sagen das Gleiche. Die fehlende Wirtschaftlichkeit vieler Reparaturen ist mit Abstand die größte Hürde für mir Reparaturen. Und Sie können heute eine Waschmaschine schon für 200 Euro kaufen und wenn die nach 3 oder 4 Jahren kaputt geht und die Reparatur vielleicht 150 Euro kostet, dann sagen die meisten Verbraucher wirklich, nein, lohnt sich nicht mehr. Also diese Schere zwischen dem Neupreis, die in den letzten Jahren gefallen sind, diese Neupreise, und den Reparaturkosten, die dagegen stark gestiegen sind durch Lohnkosten, die beeinflussen die Wirtschaftlichkeit sehr, sehr stark und führen in vielen Fällen dazu, dass der Verbraucher sagt, hätte ich gerne repariert, ist ein schönes Gerät gewesen, hat auch bisher gut funktioniert, aber es ist einfach zu teuer und ein Neukauf ist wirtschaftlicher. Das ist die große Hürde. Und da gibt es Ansätze, um da Abhilfe zu schaffen. In Thüringen gibt es zum Beispiel einen Reparaturbonus, der ausbezahlt wird, wenn man ein Gerät zum Reparieren gibt. In Österreich wird es jetzt wohl landesweit demnächst eingeführt. Also auch darüber kann man ja vielleicht mal nachdenken.
Mhm. Thomas Meinhardt ist ins Studio gekommen mit Hörerfragen. Herr Meinhardt, welche Fragen bewegen unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, wir fangen mal an bei den Allerjüngsten, nämlich in der Schule und noch jünger. Ein Beispiel hat Herr Bartels aus Niedersachsen gegeben. Er hat dem Neffen zum Geburtstag, 5 Jahre alt, ein Auto mit Fernbedienung geschenkt. Die Fernbedienung funktionierte nicht. Mit der Tochter 7 Jahre oder die Tochter mit ihm, muss man wohl eher sagen, haben die Fernbedienung aufgeschraubt, haben ein loses Kabel gefunden, es angelötet und dann dem Neffen wieder geschenkt. Der Neffe war happy, aber die richtig stolze an der reparaturbeteiligte Person war natürlich die 7 Jahre alte Tochter. Und daraus ergibt sich jetzt folgende Frage. Die wird das sicherlich für ihr Leben lang weiter behalten, dass Reparaturen, die man selber machen kann, sehr erfolgreich sind. Und die Frage, die sich daraus ergibt, die auch andere Hörer gestellt haben, wird nicht in den Schulen schon viel zu wenig im Handwerksunterricht beispielsweise den Kindern beigebracht, dass man Sachen reparieren kann. Oder auf den Punkt gebracht die Frage, im Werkunterricht lernen die Kinder vielleicht, dass man etwas reparieren kann und im Schulunterricht und auf dem Schulhof lernen sie dann, dass das neueste Smartphone aber viel besser ist als das 1 oder 2 Jahre alte Modell.
Frau Hemmelmann, welche Erfahrungen machen Sie mit der Reparaturwilligkeit und der Einstellung zur Reparatur bei den Menschen, die ins Repair-Café kommen?
Ja, die da hinkommen, die wollen natürlich reparieren, sondern die haben ja den ersten Schritt schon gemacht. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch sehr viele Menschen, bei denen das Bewusstsein gar nicht da ist, ja, dass man überhaupt das Reparieren eine Option ist, ja, weil wegwerfen, das ist, was gelebt oder halt im Fall von Kindern und Jugendlichen auch vorgelebt wird. Und wie die Anmerkung gerade aus der Leserschaft, aus der Hörerschaft war, müsste man bei den Schulen ansetzen. Ja, klar, aber man kann auch nicht alle Verantwortung immer auf die Schulen abwälzen. Das ist auch ein, ja, wie leben wir alle? Wie gehen wir alle mit unseren Dingen um? Und Reparaturcafés sind total offen und wünschen sich, dass jüngere Menschen kommen und mitreparieren und zum Lernen vorbeikommen oder auch ihr Wissen einbringen. Und an den Orten, wo das passiert, wo an Schulen Reparaturwerkstätten eingerichtet werden oder Reparier-AGs stattfinden, da entsteht ein ganz schönes Miteinander, wo auch beispielsweise Ehrenamtliche in Rente von den Blickweisen und ja, Herangehensweisen der Kinder und Jugendlichen lernen und so auch Lernen über Generationen stattfindet. Und ich glaube, das ist ganz zentral, dass man Möglichkeiten und Räume schafft, wo man diese konkreten Erfahrungen machen kann, zu reparieren, mit seinen Händen was zu machen und keinen Theorieunterricht daraus macht, sondern wirklich Erfahrungsräume schafft.
Ich würde auch sagen, die Praxis, beispielsweise im Werkunterricht, dafür ist die Schule sicherlich hervorragend geeignet. Aber diese Einstellung, versuche ich Sachen zu reparieren, versuche ich möglichst Sachen lange zu verwenden oder werfe ich alles weg, wenn es irgendwie alt ist, mir nicht mehr gefällt oder sonst irgendwie kleine Macken hat, da sehe ich das Elternhaus gefordert.
Von Lutz Schnitzler kommt eine Frage zum neuen geplanten EU-Gesetz. Wird dann künftig auch darin festgelegt sein, dass nicht nur der vom Kundendienst festgelegte Hersteller, sondern jede Fachwerkstatt Reparaturen durchführen kann, darf und kann?
Das ist eine Frage an Herrn Volz vom Zentralverband der Elektro- und Digitalindustrie.
Ja, das könnte mit höherer Wahrscheinlichkeit tatsächlich so kommen. Wir haben ja schon heute Ökodesign-Anforderungen in dieser Richtung. Und da steht klar drin, dass an Professional Repairers, also an professionelle gewerbliche Reparaturbetriebe, Ersatzteile und auch Reparaturanleitungen abgegeben werden müssen. Wie leider so häufig, der Begriff, was ist jetzt ein Professional Repairer, ist nicht genau festgelegt, den gilt es noch auszudefinieren, aber grundsätzlich ist es der Wille der Politik, den Zugang zu Ersatzteilen und Reparaturanleitungen zu erleichtern.
Und wie sieht es dann mit der Haftung aus?
Das mit der Haftung ist ein sehr, sehr gutes Thema. Also haften muss normalerweise immer der ein Produkt auch repariert. Es sind da Überprüfungen nach Erfolg der Reparatur vorgeschrieben. Da gibt es feste Regeln vom VDE. Wenn die eingehalten werden und auch wenn der Betrieb, das können auch Repair-Cafés selbstverständlich sein, wenn dort Fachleute mit entsprechender Qualifikation und auch die ist genau beschrieben, wenn die dort arbeiten und auch eine Versicherung haben, das ist auch eine Voraussetzung, dann spricht überhaupt nichts dagegen, dass unabhängige Betriebe, auch Repair-Cafés, sich da als qualifizierte Reparaturstelle anbieten.
Das Thema Beleuchtung möchte ich noch ansprechen. Glühbirnen kann man auswechseln, Energiesparlampen natürlich auch, aber die LED bei einer neuen Lampe häufiger nicht. Sind LED der empfindlichste Teil des Lichts oder halten die vielleicht länger als der Rest? Oder was gibt es da für Gründe, dass diese Entwicklung so eingetreten ist? Frage ich
also, ja. kleine Vorbemerkung, es kommt darauf an, es gibt immer noch Leuchten, wo man das Leuchtmittel, also in dem Falle die LEDs, wechseln kann. Es gibt aber seit einiger Zeit den Trend, und das machen die LEDs halt möglich, weil sie sehr klein sind und sehr hell, dass man das alles integriert, also sprich, das Leuchtmittel nicht mehr wechseln kann, sollte es kaputt gehen. Grundsätzlich sind LEDs selbst sehr langlebig, aber erstens gehört zu einem kompletten Lichtquelle auf LED-Basis gehört noch ein bisschen Elektronik. Und da sind wir wieder beim Thema Temperaturanfälligkeit, Hitzebeständigkeit. Also da kann es schon sein, dass die LED selber noch in Ordnung ist, aber die Elektronik, die man braucht, um die LED zu betreiben, irgendwann einen Geist aufgibt. Und das andere ist, auch LEDs können mal ausfallen. Also beim Kauf von Leuchten, es wird darauf hingewiesen, Leuchtmittel nicht wechselbar. Meistens sind die dann relativ günstig. Auch da ist wieder die Frage Wirtschaftlichkeit. Wenn ich sage, ich brauche die Leuchte vielleicht ein paar Jahre, dann ziehe ich sowieso woanders hin und habe eine ganz andere Situation und kann die Leuchte eh nicht mehr gebrauchen. Wenn sie günstig genug ist, kann man sagen, man nimmt das Risiko in Kauf, dass eventuell die LED, obwohl sie eigentlich 10 bis 15 Jahre hält, die kann halt früher kaputt gehen. Ich nehme das Risiko in Kauf und mache mir da keine Gedanken, weil es war billig genug. Aber wenn man weiß, die Leuchte soll da an der Stelle, wo sie ist, länger sein, würde ich auf jeden Fall eine kaufen, wo man tatsächlich einfach die Birnen wechseln kann.
Jeder, der schon mal einen Haushalt aufgelöst hat oder auflösen musste, weiß, dass man oft da gute Elektrogeräte, das kann ein einfacher Toaster sein oder auch ein etwas besseres schnurgebundenes Telefon, das wird man im Second-Hand-Laden, die ja sonst alles nehmen und dann weiterverkaufen, das wird man da oft nicht los, weil die sagen, wir müssen dann eine Garantie übernehmen, das können wir nicht. Da kann man sich noch so sicher sein, dass der Toaster immer funktioniert hat, blitzblank aussieht und auch keinen Kurzschluss hat. Trotzdem wird er nicht angenommen. Was kann man da tun? Den technisch prüfen lassen oder muss man ihn dann auf dem Flohmarkt verkaufen? Wie sieht das aus?
Herr Volz vielleicht.
Ja, also ich hab dieses Regulierungspapier, wie gesagt, noch nicht im Detail durchstudiert. Allerdings dürfte da auch eine Regulierung kommen oder zumindest mal Überlegungen dafür, die Gewährleistungsregelungen auch auf gebrauchte Produkte auszuweiten. Führt natürlich dazu, dass der Verkäufer von gebrauchten Produkten dann 2 Jahre Gewährleistung, wie das heute bei Neuprodukten der Fall ist, übernehmen muss. Könnte natürlich dazu führen, dass es dann weniger Anbieter von gebrauchten Produkten gibt, also auch Nachfrage nach entsprechend gebrauchten Produkten, weil er das Risiko für 2 Jahre Gewährleistung zu übernehmen scheut.
Ja, Herr Kopp aus Lüneburg hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Kopp.
Guten Tag, Herr Ehring, und guten Tag in die Runde.
Was ist Ihr Anliegen?
Herr Ehring, ich hatte das schon mit Ihrem Herrn Kirchbaum auch kurz besprochen. Ich passe nicht so hautnah in die Sendung, weil wir uns hier über eine Stiftung seit 14 Jahren mit dem Einsammeln von Althandys in Lüneburg befassen. Wir haben kurz gesagt, 30 Boxen stehen, monatlich von 8 Ehrenamtlichen werden die Handys eingesammelt. Ich übernehme die und führe sie dann einer Weiterverwertung, sprich Prüfung, ob noch gebrauchbar und weiterverkaufbar oder eben Schrottmaterial zurück. Und das Ganze läuft seit 14 Jahren. 30.000 Handys gesammelt, 50.000 Euro für die Stiftung erzielt. Also ein super Projekt. Ich biete das als Oldie jetzt, ich werde jetzt 84, schon seit 10 Jahren an, weil ich hoffe, es wird mal einer das weiterverfolgen oder jemand auch in der Stadt ist nicht so tolles Interesse. Und jetzt nehme ich einfach diese Gelegenheit wahr und posaune das Projekt mal in die Stadt, weil meine E-Mail an Sie endet mit einer Milchmädchenrechnung. Da steht, alle Mittelstädte und Großstädte Deutschlands, mal 30 Sammelboxen je 80.000 Einwohner. Und wenn einer ein bisschen rechnen kann, kommt er auf Millionen von Geräten, die wir vom Markt nehmen und wiederverwerten oder die wir verschrotten lassen. Das war jetzt mein Beitrag. Vielen Dank dafür.
Ja, ganz herzlichen Dank dafür. Frau Hemmelmann vielleicht, was machen Sie denn in den Repair-Cafés mit Geräten, die dann doch nicht zu reparieren sind oder wo Sie der Meinung sind, das bringt es nicht mehr? Gibt es da auch solche Sammelinitiativen für eine gute Verwertung?
Manche Initiativen machen das, ja. Da stehen auch zum Beispiel Boxen für Althandys oder Batterien oder Akkus, die sie dann einer Verwertung zuführen oder einem Recycling. Bei manchen Reparaturen, wo einfach aussichtslos ist, dass das repariert werden kann und wo es vielleicht auch gefährlich ist, ein Gerät dann weiter zu betreiben, wird manchmal im Einverständnis mit dem Gast der Stecker abgeschnitten, um einfach ja dann nicht weiter in sicherheitsgefährdete Gebiete zu kommen. Und ja, genau.
Mhm. Ja, Herr Meinert, weitere Fragen.
Die Werbung für Reparaturfreundlichkeit. Wird es in Zukunft mehr Werbung für Reparaturfreundlichkeit geben? Werden die Hersteller vielleicht sogar auf ihren Internetseiten Reparaturanleitungen anbieten? Oder werden sie das nicht machen, weil sie Angst haben, das ist ja Negativwerbung für uns. Dann denkt der Konsument, der Verbraucher ja, unsere Sachen gehen besonders schnell kaputt.
Das war jetzt wieder eine Frage an Herrn Scholz.
Ja, die meisten Hersteller bieten schon heute Reparaturanleitungen an, auch für Verbraucher. Bei vielen ist dann dicker Warnhinweis dabei, weil das Reparieren von Elektrogeräten, dazu braucht man eine gewisse Fachkenntnis. Aber grundsätzlich, ob das in Zukunft im Markt mehr Bedeutung hat, auch in der Werbung bei Neugeräten, kann ich mir gut vorstellen, wenn ich mich mal zurückerinnere, vor 25 Jahren begann so die Welle Energieeffizienz, ja, die Geburtsstunde des Energielabels. Und diesen Trend haben die Hersteller sehr, sehr schnell aufgepickt. Jeder wollte der Beste sein und es hat auch zu sehr, sehr deutlichen Verbesserungen der Energieeffizienz im Markt geführt. Und wir erwarten jetzt, wie gehört, eine große Regulierungswelle in Sachen Reparierfähigkeit, Haltbarkeit und so weiter. Und ich denke, ich bin davon überzeugt, dass die Hersteller das auch sehr, sehr schnell aufnehmen und versuchen, in diesen Punkten besser zu sein wie der Wettbewerb und das auch in der Werbung herausstellen. Nur, letzter Satz dazu, es kommt jetzt auch eine Regulierung gegen das sogenannte Greenwashing. Das heißt, was Hersteller versprechen in Sachen Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit ihrer Produkte, da wird in Zukunft genauer drauf geschaut. Und das ist auch gut so.
Mhm. Ein Thema möchte ich noch gerne ansprechen und eine Produktgruppe, und zwar den Computer. Kann man den länger nutzen als früher? Vielleicht eine Frage an Herrn Haas.
Grundsätzlich ja. Also bei Computern, solange die Technik, die Hardware einwandfrei funktioniert, ist in vielen Fällen das größte Problem. Das irgendwann kommt meistens von Windows, also dem dominierenden Betriebssystem für Computer, kommt eine neue Version und die läuft auf den alten Geräten nicht. Oder wenn es klassische PCs aus Einzelkomponenten sind, an und für sich läuft Windows, aber eine bestimmte Erweiterungskarte, die man hat, oder ein bestimmtes externes Gerät, ein Scanner oder irgendwas, wird von dem Hersteller nicht mit sogenannten Treibern, also der Software, die nötig ist, um die Geräte dann auch zu verwenden, unterstützt. Da kann man natürlich erstmal gucken, also erstmal auch da sich im Vorfeld informieren, wie haben die Hersteller das in der Vergangenheit mit Treiber-Updates und so weiter gehalten, war da nach kurzer Zeit nichts mehr zu kriegen oder haben die jahrelang ihre Produkte gepflegt. Das kann man machen, wenn man erst später feststellt, ich komme hier mit Windows nicht weiter, ist eine Möglichkeit das kostenlose Betriebssystem Linux. Das gibt es in dutzenden Varianten, wirklich kostenlos zum Runterladen. Bei Linux ist es so, dadurch, dass es von Freiwilligen und eben kostenlos entwickelt wird, die laufen immer den Herstellern hinterher. Also die allerneuesten Geräte werden meistens von Linux schlechter unterstützt, aber ältere Geräte werden dafür in den meisten Fällen hervorragend unterstützt. Also vieles, was mit Windows gar nicht mehr läuft, mit aktuellen Windows-Versionen, läuft mit Linux immer noch. Da habe ich also hier wirklich in dem Arbeitszimmer, in dem ich gerade sitze, mehrere Beispiele. Und da kann man wirklich auch die Verbraucher nur ermutigen, bevor man einen alten Computer wegwirft, es zumindest mal mit Linux zu probieren. Außer ein bisschen Zeit kostet es nichts und es ist heutzutage auch wirklich relativ einfach. Also wer schon mal irgendein Programm installiert hat, sollte in der Lage sein, das zu können.
Bei Linux ist das Problem, dass unter Umständen bestimmte Programme nicht unterstützt werden. Es war zum Beispiel bei der Steuerverwaltung, wenn man mit Elster seine Steuererklärung macht. Wie lässt sich das Problem lösen?
Das lässt sich auf zweierlei Arten lösen. Die eine Möglichkeit ist, wenn der Computer nicht ganz, ganz alt ist, also entsprechend schnell arbeitet, kann man eine sogenannte virtuelle Maschine installieren, in der man dann die entsprechende Windows-Version installiert. Das ist übrigens auch eine Möglichkeit, wenn man beispielsweise alte Hardware hat, die wirklich nur mit Windows läuft, die entsprechende Windows-Version aber nicht mehr unterstützt wird, also ein Sicherheitsrisiko ist, damit ins Internet zu gehen, dann kann man aber in der sogenannten virtuellen Maschine immer noch die entsprechende Windows-Version nutzen, um die alten Geräte damit zu betreiben. Andere Variante ist, das wird auch bei der Installation von Linux standardmäßig angeboten, ich kann das so einrichten, dass ich die alte Windows-Version auf dem Rechner lasse, mit der dann nicht mehr ins Internet gehe. Linux wird parallel installiert und wenn ich den Rechner starte, wird gefragt, willst du Windows oder willst du Linux starten? Und man kann dann natürlich eben auch entsprechend wechseln. Das dauert halt immer ein paar Minuten, wenn der Computer jeweils runterfahren und neu starten muss. Aber wenn es nur darum geht, beispielsweise gelegentlich die Steuererklärung noch mit einem Windows-Programm zu machen, ist es okay. Mhm.
Ersatzteile zu besorgen ist unter Umständen schwierig und es gibt manchmal billige Nachahmerersatzteile. Frau Hemmelmann, wie sind Ihre Erfahrungen mit Nachahmerersatzteilen? Kann man sich darauf verlassen?
Also meine persönlichen sind da sehr gering. Die Reparatur-KWs, die bestellen zum Teil in Fernost Ersatzteile, was dann natürlich mit einem entsprechenden Aufwand und Wartezeit und so weiter verbunden ist. Aber ich habe jetzt keine Daten vorliegen, ob sie dann vergleichbar gut halten, die Originalersatzteile.
Vielleicht hat Herr Scholz da Erfahrungen.
Ja, da kann ich nur empfehlen, wenn man die größtmögliche Sicherheit haben will bei einer Reparatur bezüglich, dass es dann wieder funktioniert und dass es dann auch technisch und elektrisch sicher ist, sollte man auf Originalersatzteile zurückgreifen, weil die sind vom Hersteller zugelassen und die sind auch dann mit dem Gerät kompatibel und geprüft.
Eine Frage haben wir noch vielleicht für Herrn
Ja, Neuert. Haben wir noch. Profigeräte. Wer billig kauft, kauft doppelt. So ein alter Spruch. Von manchen Serien im Handwerksbereich oder auch im Tonstudiobereich gibt es sogenannte Amateurserien und Profiserien. Die unterscheiden sich äußerlich durch andere Farben, anderes Gehäuse. Aber innerlich weiß man das oft nicht so recht. Sind Profigeräte teurer, klar, aber auch besser?
Das kommt wirklich aufs einzelne Produkt an. In vielen Fällen ist aber für den Normalverbraucher das Problem, an die Geräte überhaupt ranzukommen. Also es gibt eine berühmte Bohrmaschinenmarke aus Deutschland, die verkaufen tatsächlich nur an Handwerker. Das heißt, selbst wenn ich bereit bin, für die hoffentlich höhere Qualität auch mehr zu bezahlen, ich kriege das Ding nicht. Also das ist dann die Entscheidung der Hersteller. Grundsätzlich Begriffe wie Profi oder Studio oder wie was auch immer sind nicht geschützt. Jeder kann auf alles draufschreiben, das sei Profiqualität. Es steht auch auf jeder Wurst drauf, es sei Spitzenqualität. Also das ist nicht geschützt. Aber man kann schon davon ausgehen, dass bei den Herstellern eine Tendenz ist, wenn Geräte wirklich sich an gewerbliche Nutzer wenden, dass die entsprechend robust gebaut sind. Weil wenn man da sich einen Ruf versaut, dann kostet das richtig Geld.
Mhm. Im Internet, ich habe in der Nachrichtenpause kurz nachgeschaut, unter dem Stichwort Umweltbundesamt, auf der Webseite des Umweltbundesamtes findet man tatsächlich jede Menge an Informationen zum Thema geplante Obsoleszenz. Dies als Tipp für die, die vielleicht noch etwas mehr Informationsbedarf gerade zu diesem Thema haben. Der Marktplatz geht damit zu Ende zum Thema reparaturfreundliche Elektrogeräte. Danke an meine Gäste Ina Hemmelmann, Karl-Gerhard Haas und Werner Scholz. Danke an Thomas Meinert für die Hörerfragen. Danke an alle Hörerinnen und Hörer, die sie gestellt oder einfach zugehört haben. In der nächsten Woche geht es im Marktplatz um Käse. Am Mikrofon ist dann Susanne Kuhlmann. Und gleich erwartet sie an dieser Stelle Britta Fecke zur Sendung Umwelt und Verbraucher. Unter anderem geht es um Umweltfragen bei der landwirtschaftlichen Nutzung von Flächen, die eigentlich zugunsten von Umwelt und Biodiversität brach liegen sollten. Und an dieser Stelle verabschiedet sich Georg Ehring.